Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Greenpeace hat in der Region Basel gentechnisch veränderte Rapspflanzen entdeckt, bei Hafen- und Bahnanlagen. In Ägypten hat die Präsidentenwahl begonnen, erstmals in der Geschichte des Landes eine Wahl mit offenem Ausgang. Der Fenaco-Konzern hat Umsatz und Gewinn gesteigert. Zu Fenaco gehören Volk, Agrola und die Landi-Läden. In Chicago ist ein Mann gestorben, der unsere Lebensgewohnheiten drastisch verändert hat. Der Erfinder der Fernsehfernbedienung. Und um eins erinnern wir uns an Giovanni Falcone, den unerbittlichen Mafiajäger.
Jedes Mal, dass ich ihn auf Wiedersehen gesagt habe, nicht wahr? Arrivederci. Wir wussten, dass es ein wenig eine Lüge war, weil wir wussten nie, ob wir uns wirklich wieder gesehen hätten.
So war es. Vor 20 Jahren wurde Falcone zusammen mit seiner Frau von der Mafia weggebombt. Paola Bernasconi, ehemaliger Staatsanwalt im Tessin, arbeitete mit Falcone zusammen, ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Kropf.
Die Umweltorganisation Greenpeace hat im Großraum Basel genmanipulierten Raps gefunden, obwohl es diesen eigentlich gar nicht geben dürfte, weil die Aussaat verboten ist. Greenpeace vermutet, dass beim Transport mit Bahn und Schiff einige Samen aus den Behältern fielen und dann zu sprießen begannen. Giftige Pflanzenschutzmittel dürfen Gärtner künftig auch in Privatgärten nicht mehr anwenden. Das hat der Bundesrat beschlossen. Bisher war die Verwendung giftiger Pflanzenschutzmittel nur an Orten verboten, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Weiterhin erlaubt ist die Verwendung der Mittel für die landwirtschaftliche Produktion in Gewächshäusern. Der Bundesrat rechnet für den Ausbau des Stromübertragungsnetzes der Schweiz in Zukunft mit Kosten von rund 18 Milliarden Franken. Er beauftragt das Energiedepartement, die Verfahren und Aufgaben mit den betroffenen Seiten zu besprechen. Ein Problem ist neben der starken Zunahme des Stromverbrauchs in den letzten 50 Jahren die Einspeisung von Strom, der unregelmäßig produziert wird. Der Bundesrat will die Beschwerdemöglichkeiten ans Bundesgericht einschränken, was Ausbaupläne betrifft. Bundesrätin Leuthard hat kürzlich die Kosten der Stromversorgung bis ins Jahr 2050 mit 30 Milliarden Franken beziffert, ohne die Kosten für die Netze. Der Bundesrat will das Bienensterben bekämpfen. Er hat beschlossen, einen nationalen Bienengesundheitsdienst zu schaffen. Der Dienst soll die Imkerinnen und Imker sowie die Kantone beraten und unterstützen. Auf diese Weise soll die Gesundheit der Bienen überwacht werden. In der Schweiz hat jedes zweite Bienenvolk den letzten Winter nicht überlebt. Die Bienen waren krank, von Parasiten befallen oder kamen mit dem Kälteeinbruch im Januar nicht zurecht. Die Sans-Papiers haben nicht nur keine Ausweispapiere, die meisten von ihnen sind auch nicht gegen Krankheit versichert. Der Bundesrat hat die Lage abklären lassen und betont, diese Ausländer könnten hohe soziale Kosten verursachen, welche oft der Staat bezahlen müsse. Der Bundesrat will, dass mehr Sans-Papiers versichert werden. Dazu brauche es kein Gesetz, weil bereits heute eine allgemeine Versicherungspflicht bestehe. Der Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rim ist neuer Präsident der Schweizerischen Gewerbeverbandes als erster Westschweizer. Der Verband wählte den 61-Jährigen, der einziger Kandidat für die Nachfolge von Bruno Zuppiger war. In Palermo gedenkt die italienische Staatsspitze heute des Mafiamordes am sizilianischen Richter Giovanni Falcone vor 20 Jahren. Mit ihm starben damals seine Frau und drei Leibwächter. Ministerpräsident Monti rief das Volk auf, den Kampf gegen das Verbrechen zu unterstützen. In der griechischen Hafenstadt Patras ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen Rechtsextremisten und der Polizei gekommen. Auslöser der Krawalle war die Tötung eines Griechen durch drei Einwanderer aus Afghanistan. Wie die Polizei bekannt gab, versuchten Anhänger der faschistischen Partei Goldene Morgenröte in eine Fabrik zu gelangen, in der sich Migranten aufhielten. Die Rechtsextremen hätten Brandsätze geworfen und auch einen Bagger eingesetzt. Die Polizisten setzten Tränengas ein. Im Alter von 96 Jahren ist der Amerikaner Eugene Polley gestorben, der Erfinder der kabellosen Fernbedienung. Er starb in der Nähe von Chicago, wie ihn sein ehemaliger Arbeitgeber mitteilte, die US-Elektronikfirma Zenit. Polley konstruierte die Fernbedienung für das Fernsehgerät 1955 zusammen mit einem Mitarbeiter. Sein Gerät sendete einen gebündelten Lichtstrahl aus, der auf Sensoren im Fernsehgerät traf. Spätere Fernbedienungen benutzten Ultraschall, heute ist Infrarot üblich. Der Fenaco-Konzern hat den Gewinn im letzten Jahr um 3% gesteigert, den Umsatz um 2%. Der Gewinn machte 60 Millionen Franken aus, der Umsatz 5,5 Milliarden. Zur Fenaco gehören landwirtschaftliche Lieferanten und weiter die Landiläden, die Ladenkette Volk, Topshop und Vis-a-vis sowie der Getränkehersteller Ramsayer und das Treibstoffunternehmen Agrola.
12.36 Uhr. Da wächst also, was auf Schweizer Boden gar nicht wachsen dürfte. Greenpeace hat in der Region Basel gentechnisch veränderte Rapspflanzen entdeckt. Wir berichten und wir fragen, was zu tun ist, denn Ausreißen allein genügt nicht. In weiteren Berichten und Gesprächen befassen wir uns mit der Präsidentenwahl in Ägypten, die heute begonnen hat, mit dem Modell Managed Care, das besonders den vielen chronisch Kranken zu empfehlen sei, wie Befürworter sagen, und mit dem Fenaco-Konzern und seinem Geschäftserfolg in den dicht gestreuten Landiläden. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Zunächst die jüngsten Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.860 Punkten, das ist ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt, der Dollar zu 95,00 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es heute zunächst bewölkt und vielerorts fällt zeitweise Regen. Örtlich gibt es auch Gewitter. Auf den Abend hin wird es immer freundlicher und es bleibt an den meisten Orten trocken. Die Temperaturen erreichen rund 22 Grad. Im Süden ist es trotz Wolken freundlich und sommerlich warm mit rund 27 Grad. Am Donnerstag und Freitag scheint überwiegend die Sonne. In der zweiten Tageshälfte gibt es jeweils lokal Gewitter. Am Donnerstag vor allem im Norden, am Freitag dann vor allem im Süden. Es wird warm mit rund 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12:37 Uhr. In der Region St. Gallen auf der A13 Richtung St. Margrethen zwischen Trübach und Sevelen Stau wegen eines Unfalls. Und in der Region Zürich stadteinwärts zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende stockender Verkehr.
Der Fall ist eigentlich klar. Gentech-Pflanzen dürfen in der Schweiz generell nicht in die Umwelt gelangen. Das Anbaumoratorium dauert noch bis Ende 2013. Trotzdem hat Greenpeace erneut genveränderten Raps entdeckt. Dieses Mal in der Region Basel, genauer in den Häfen Kleinhüningen und Muttens sowie im Bahnhof St. Johann. Unser Reporter Martin Jordan war heute Morgen im Basler Rheinhafen, wo Greenpeace verwilderte Gentech-Rapspflanzen untersucht hat.
Ein Greenpeace-Aktivist mörsert ein Rapsblatt, gießt Wasser hinzu und hält einen Teststreifen hinein. Die Flüssigkeit klettert hoch und es werden zwei dunkle Streifen sichtbar. Damit sei nachgewiesen, dass es sich um gentech-veränderten Raps handle. Sicherheitshalber seien die Proben auch noch in einem Labor untersucht worden, mit dem gleichen Ergebnis. Gefunden hat Greenpeace den Gentech-Raps zwischen den Bahngleisen wenige Meter vom Hafenbecken entfernt. Warum die Pflanzen dort wachsen, kann Marianne Künzle von Greenpeace nur vermuten. Sie nimmt an, dass der Raps per Schiff oder Zug importiert wurde.
Wir wissen nicht, ist es europäische Ware, die bereits verunreinigt gewesen ist mit Gentech-Raps, oder ist es Ware, die aus Nordamerika gekommen ist und durch ein europäisches Land hindurch transportiert worden ist.
17 Pflanzen hat Greenpeace heute Morgen ausgerissen und den Basler Behörden übergeben. Von ihnen erwartet Marianne Künzle eine genaue, großflächige Kontrolle, ob noch weitere genveränderte Rapspflanzen vorkommen.
Es reicht nicht nur einmal hierhin zu kommen, man muss im Herbst, vielleicht gibt es durchaus eine weitere Generation von Gentech-Raps und auch in den Folgejahren. Es ist ganz wichtig, dass man hier regelmäßig kontrollieren wird müssen.
Vom zuständigen kantonalen Labor des Kantons Basel-Stadt war heute Morgen keine Stellungnahme erhältlich.
Martin Jordan aus Basel. Und gerade weiter zu Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin. Mit ihm habe ich über Bedeutung und Folgen dieses speziellen Botanikfunds gesprochen. Erste Frage, wie gravierend ist, was man da entdeckt hat?
Nun, die Bedeutung ist zunächst mal lokal begrenzt. Es sind insgesamt ein paar Dutzend Pflanzen. Offenbar hat hier irgendjemand geschlampt beim Umladen von Rapssamen. Und andererseits, das muss man auch sagen, haben die Behörden bis zu einem gewissen Grade ihre Aufsichtspflicht nicht genügend wahrgenommen. Der aktuelle Fund hier, wo er natürlich ein Ärgernis ist, aber begrenzt, dieser Fund ist auch zu sehen im Verhältnis zur Tatsache, dass diese genmanipulierten Rapspflanzen in den USA großflächig und industriell angebaut werden.
Welche Gefahren können oder könnten von diesen wenigen Pflanzen ausgehen?
Nun, im Umkreis von vielleicht 1 bis 2 Kilometern besteht theoretisch die Möglichkeit, dass das veränderte Erbgut via Pollen auf andere nahe mit dem Raps verwandte Pflanzen gelangt und diese dann ebenfalls resistent gegen das Monsanto-Herbizid werden. Es ist allerdings zu sagen, dass nun nicht einfach alle Rapsfelder im Land bedroht wären, aber in der näheren Umgebung der Umladeanlagen besteht sicher ein erhöhtes Risiko. Das ist übrigens bereits das zweite Mal, dass Gentech-Raps entdeckt wurde in der Schweiz. Letztes Jahr fand Greenpeace welchen beim Bahnhof in Lugano.
Bedeutet das, dass man nun doch ein recht großes Gebiet rund um den Fundort im Auge behalten sollte oder muss und dies über längere Zeit?
Ja, unbedingt, denn Rapssamen sind sicher noch im Boden vorhanden, auch wenn die jetzt gefundenen Pflanzen ausgerissen und entsorgt sind. Jede Rapspflanze, die dort in diesen Gegenden nächstes Jahr aus dem Boden sprießt, muss analysiert werden, ob sie vielleicht zur genmanipulierten Sorte gehört. Und die Handhabung beim Umladen von Raps muss sicher verbessert werden. Da sind die Behörden in der Pflicht. Hierzulande gilt übrigens derzeit ein Moratorium für den kommerziellen Anbau von Gentech-Pflanzen. Dieses Moratorium gilt noch bis mindestens 2013. Und solange wir dieses Moratorium haben, muss sich die Schweiz Maßnahmen überlegen, wie sie ihre Landschaft und Landwirtschaft gentech-frei halten kann. Der Fund heute ist auch ein Hinweis darauf, dass es sehr komplex werden wird, wenn dereinst dieses Moratorium fällt und hierzulande nebeneinander gentechfreie und genmanipulierte Pflanzen angebaut werden dürfen. Es wird schwierig und teuer werden, diese beiden Welten wirklich sauber voneinander getrennt zu halten,
sagt Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin. Er war eine Ausnahmeerscheinung, ein mutiger, ein treuer Verfechter des italienischen Gesetzes, Giovanni Falcone, und er brachte zahlreiche Mafiosi hinter Gitter. Das war ein Erfolg, der ihn vor genau 20 Jahren das Leben kostete, als die Mafia auf der Autobahn sein Auto in die Luft sprengte. 2 Monate später starb Falcones Freund und Anti-Mafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino auf die gleiche Art. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat in Palermo Antonio Ingroia getroffen. Ingroia war Borsellinos rechte Hand und gehört heute zum Anti-Mafia-Pool. Erste Frage an ihn: Was hat sich in den letzten 20 Jahren auf Sizilien geändert in Bezug auf die Mafia?
Sicuramente possiamo dire che negli ultimi anni sono registrati molti risultati importanti, positivi.
In den vergangenen Jahren haben wir vom Anti-Mafia-Pool einiges erreicht. Wir haben zahlreiche Bosse festnehmen können. Ein Teil der Unternehmer begehrt auf und zahlt kein Schutzgeld mehr. Der Arbeitgeberverband schließt Firmen aus, die Schutzgeld bezahlen. Wir beschlagnahmen beinahe täglich Mafia-Güter und geben sie an soziale Organisationen weiter. In der Zivilbevölkerung spricht man über die Mafia. Das alles zeigt, dass die Mafia nicht mehr so unbesiegbar ist, wie sie vor 20 oder 30 Jahren noch schien.
Perché oggi la mafia non è imbattibile, invincibile come era 20 o 30 anni fa.
In den vergangenen Jahren sind in ganz Italien sehr viele Mafiabosse verhaftet worden, so viele wie noch nie zuvor. Es heißt aber auch, das sei bloß die alte Garde, die da hinter schwedische Gardinen gewandert ist.
Ad esempio, una delle forze della mafia in passato era l'inafferrabilità dei suoi capi.
Mafiabosse waren früher unantastbar. Wir kamen nie an sie heran. Jetzt ist das anders. Zum einen, weil wir Anti-Mafia-Pools haben. Da sitzen alle Staatsanwälte drin, die sich mit dem Phänomen beschäftigen. Das ist wie ein großes Gehirn. Wir erkennen viel schneller, wann, wo ein neuer Clan-Chef am Drücker ist. Und wir können schneller zuschlagen. Andererseits ist es wahr. Der Generationenwechsel findet in sehr viel kürzeren Abständen statt. Einerseits, weil wir sie früher verhaften, aber auch, weil die sizilianische Cosa Nostra nicht mehr so kompakt ist wie früher und sie sich gegenseitig verraten.
Non ha però quel consenso generalizzato di cui godeva tanti anni fa.
Der frühere Innenminister Roberto Maroni, er war Innenminister unter Silvio Berlusconi, der zeigte sich häufig sehr optimistisch und meinte, man könne bald den Sieg über die sizilianische Mafia feiern. Stimmt das?
La verità non è questa. La verità è che la mafia è...
Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Die Morde an Falcone und Borsellino waren zwar strategische Fehler der Cosa Nostra. Ihre Verankerung in der Bevölkerung hat stark abgenommen deswegen. Aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Alle italienischen Mafien blicken auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Sie haben es immer wieder geschafft, sich aufzurappeln und wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen.
Grazie alla sua capacità di cambiare strategia e cambiare pelle.
Alle italienischen Mafien zusammen setzen jährlich rund 100 bis 130 Milliarden Euro um. Diese Mafien, die haben sich auch in Norditalien schon ausgebreitet. Viele der Clans, die sind international vernetzt. Sind auch die Ermittler, die italienischen, mit ihren Amtskollegen in Europa und Übersee ähnlich vernetzt?
Ma io credo che più in generale occorrerebbe una maggiore consapevolezza.
Ich würde sagen, das Bewusstsein fehlt noch. Selbst in Deutschland, wo es das Blutbad von Duisburg gab, begangen von der kalabrischen 'Ndrangheta, glaubt man wieder, das Problem der Mafia sei vor allem ein italienisches. Mit der Schweiz beginnt es immerhin, engere Kontakte zu geben, auch wenn es immer wieder Probleme gibt. Ich sage immer, schaut nach Norditalien. Auch die glaubten lange, die Mafien seien ein süditalienisches Phänomen. Heute ist ganz Norditalien verseucht von der Camorra, der Cosa Nostra und der 'Ndrangheta. Genau aus diesem Grund, weil man die Clans jahrzehntelang unterschätzt hat.
A causa di questa sottovalutazione, oggi le mafie sono ben presenti nel Nord Italia, in particolare anche nelle regioni più ricche d'Italia, come Lombardia, eccetera.
Mehr zur Mafia zu Mafiajäger Falcone im Tagesgespräch um 1. Ein historischer Wahltag sei es in Ägypten. Und erstmals in der Geschichte des Landes stehe nicht zum Vornherein fest, wie die Wahl ausgehe, war ein viel gehörter und viel zitierter Satz. Heute ist nun der Tag, an dem die Ägypterinnen und Ägypter damit begonnen haben, einen Nachfolger für den gestürzten Hosni Mubarak zu wählen. Ich fragte Irene Meyer, wie haben Sie die ersten Stunden dieser Wahl in Kairo erlebt?
Der Wahltag hat um 8 Uhr heute begonnen. Seither bilden sich lange Schlangen vor allen Wahllokalen, Frauen und Männer getrennt. Ich habe den Eindruck, alle Schichten, alle politischen und religiösen Richtungen sind vertreten. Und die Bürgerinnen und Bürger wirken sehr souverän, als hätten sie schon manches Mal frei gewählt.
Ist denn spürbar, dass da ein wichtiges und auch ein spannendes Ereignis im Gang ist?
Das ist sehr spürbar. Alle wissen, dass es um eine wichtige Richtungsentscheidung geht für Ägypten. Es wurde im Vorfeld sehr heftig debattiert und diskutiert. Alle wissen, der Ausgang dieser Wahl ist offen. Es ist möglich, dass das alte Regime ganz offiziell wieder zurückkommt in der Person eines ehemaligen Mubarak-Ministers oder Mubarak-Premiers. Das wäre Amr Moussa oder Ahmed Shafiq. Es ist aber genauso gut möglich, dass die Islamisten nach dem Parlament nun auch den Präsidentensessel erobern und noch mehr Macht bekommen. Und beide Möglichkeiten, das ist das Problem, beide Möglichkeiten werden zu Konflikten führen. Davon muss man ausgehen, denn einen islamistischen Präsidenten werden die Militärs kaum gutieren und einen Vertreter des alten Regimes als Präsidenten, das wäre für die Revolutionäre eine Zumutung.
Und was beobachten Sie im Umfeld? Wie präsent sind Armee und Sicherheitskräfte, die dafür zu sorgen haben, dass da keine Revolutionsstimmung aufkommt?
Die sind sehr diskret. Die Armee bewacht zwar die Wahllokale, aber sie mischt sich nicht ein. Ich habe keine Einschüchterung gesehen. Die Leute sprechen ganz offen, wenn man sie fragt. Ich glaube, das ist wirklich eine Errungenschaft der Revolution, die geblieben ist. Die Angst ist völlig weg und die Menschen haben eine neue innere Freiheit, könnte man sagen.
Sagt Irene Meyer aus Kairo. Chronische Krankheiten wie Rheuma oder Diabetes. Für die vielen Betroffenen ein schwieriges Schicksal und für das Gesundheitswesen teuer. Deshalb sei ein Ja am 17. Juni zur Managed Care-Vorlage besonders wichtig, sagen die Befürworter. Die Medizin in Ärztenetzwerken helfe nämlich Kosten sparen bei chronisch Kranken und vor allem den Kranken selbst sei geholfen, wenn sie sich einem Ärztenetzwerk anschließen würden. Stimmt das? Inlandredaktor Dominik Meyer.
Diabetes ist eine Volkskrankheit. In der Schweiz gibt es rund 500.000 Diabetiker. Sie sind chronisch krank, müssen regelmäßig zum Arzt. Doris Fischer, die Leiterin der Diabetesgesellschaft, schildert den medizinischen Jahresplan eines Diabetikers.
Er muss 4-mal im Jahr den Langzeitzuckerwert HbA1c messen und 1-mal im Jahr einen Augenarztbesuch, 1-mal im Jahr auch die Fußkontrolle, Blutdruckkontrolle und die Nierenwerte.
Macht 6 bis 7 Termine pro Jahr, meist beim Hausarzt. Die Hausärzte seien zentral für Diabeteskranke. Deshalb müssten sie stets auf dem neuesten Stand sein, sagt Fachfrau Fischer. Weiterbildung, Erfahrungsaustausch, das sei wichtig und das funktioniere am besten in Ärztenetzwerken. Es spreche viel für Managed Care.
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine gute Diabetestherapie eben eine ist, wo mehrere Leute sich involvieren. Die Ernährungsberatung, die Diabetesberatung, allenfalls auch die Praxisassistentin und eben nicht nur der Arzt. Und das ist im Managed Care-Bereich eher sichergestellt als in der klassischen Einzelpraxis.
Das ist Wasser auf die Mühlen der Befürworter der Managed Care Vorlage. Sie sagen, chronisch Kranke würden in Netzwerken nicht nur günstiger, sondern gleich auch noch besser behandelt. Stimmt das? Nun, eindeutig ist die Antwort nicht. Ein renommierter Medizinprofessor an einer Schweizer Universität sagt gegenüber Radio DRS, es gebe keine verlässlichen Belege dafür. Mit Namen will der Professor aber nicht auftreten. Der Mediziner Peter Berchtold dagegen stützt die Argumentation der Befürworter von Managed Care. Berchtold wertet im Auftrag des Bundes zurzeit zahlreiche ausländische Studien aus, immer mit der Frage, geht es chronisch Kranken besser, wenn sie in Netzwerken sind, wo Hausärzte und Spezialisten zusammenarbeiten. Die Zwischenbilanz von Berchtold:
Wir haben gefunden, dass bei einigen Krankheiten die Resultate signifikant besser waren und bei gewissen Krankheiten aber auch keine Unterschiede festgestellt werden konnten.
Diabetespatienten und Menschen mit chronischen Herzproblemen geht es laut den Studien offenbar besser, wenn sie in Netzwerken behandelt werden, nicht aber Menschen mit Krebs zum Beispiel. Was sagen Krebsliga und andere Gesundheitsligen zu Managed Care? Die Gesundheitsligenkonferenz GELICO als Dachverband von Krebs, Lungen, Rheuma und anderen Gesundheitsligen ist unentschieden. Klar, Managed Care habe viele Vorteile, sagt GELICO-Leiter Erich Tschirki. Die Koordination zwischen Hausärzten und Spezialisten in den Netzwerken sei wichtig für chronisch Kranke. Aber, sagt Tschirki, die Abstimmungsvorlage lasse vieles offen, vor allem die Frage, was es konkret bedeute, wenn chronisch Kranke in ein Ärztenetzwerk wechseln würden.
Viele chronisch Kranke haben so wie ein eigenes kleines Netzwerk von Spezialärzten und anderen medizinischen Fachpersonen. Mit diesen Personen haben sie oft eine jahrelange Vertrauensbeziehung. Ob Personen, die dann einem Netzwerk beitreten, diese medizinischen Fachpersonen beibehalten können, das ist zurzeit nicht ganz klar.
Tatsächlich, das Gesetz, über das wir abstimmen, lässt das offen. Wohin kippt die Waage? Ins Nein- oder ins Ja-Lager? Die Gesundheitsligen als Stimme der chronisch Kranken lassen es offen. Ihr Dachverband hat sich für Stimmfreigabe entschieden.
6:06. Die Schweizer Bauern sind nicht nur Landwirte. Als Genossenschafter und Besitzer der Fenaco-Gruppe sind sie auch im Detailhandel eine wichtige Nummer. Die Volk- und Landiläden gehören ihnen. Im letzten Jahr hat Fenaco im Detailhandelsbereich den Umsatz um 3% gesteigert. Unter anderem dank billiger Produkte aus dem Ausland. Klaus Bonanomi.
Gummistiefel, Plastikplachen, Eisenwaren, Futter fürs Tier und Flaschenbier. All dies und noch viel mehr gibt's im Landiladen, zum Beispiel hier in Kerzers, im Herzen des freiburgisch-bernischen Seelandes, der Gemüsekammer der Schweiz. Martin Bieri, der Geschäftsleiter der Landi Seeland.
Also hier haben wir eigentlich alles für Haus und Garten. Wir haben den Grünbereich mit Pflanzen, Dünger, Saatgut. Auch für Do-It, für alle Handwerker, die etwas zu Hause flicken möchten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch für die Landwirte ein Sortiment mit qualitativ etwas teuren, aber auch besseren Produkten.
Dazu gibt's einen Tankstellenshop mit langen Öffnungszeiten, mit Getränken und Lebensmitteln. Mit ihrem Angebot sprechen die rund 300 Landiläden längst nicht mehr nur die Bauern an, sondern die gesamte ländliche Bevölkerung.
Das ist eigentlich alles gut, ja. Gute Öffnungszeiten, vielseitig, vom Werkzeug bis zum Dusch, fast alles, oder? Pflanzen, Blumen. Wir sind zufrieden, ja.
Es ist noch. Sie haben alles. Also ganz alles haben sie nicht, aber doch wenigstens den täglichen Gebrauch hat man, wo man eine kurze Sorte herkaufen kann, einkaufen. Man muss nicht Zeit verlauern.
Sagt dieser Kunde, doch er hat auch etwas zu bemängeln.
Es ist nicht Profi-Werkzeug. Und das ist auch nicht der Nachteil, dass diese Sache einfach nicht gerade so super Qualität ist.
Günstig muss es sein, aber dennoch gut. Ein Spagat, erklärt Martin Bieri, der bei der Gestaltung des Sortiments verschiedenste Ansprüche unter einen Hut bringen muss.
Das ist täglich eine große Herausforderung. Auf der einen Seite sind die Landwirte auch die Besitzer der Landi und haben klar den Anspruch, dass sie möglichst viele Produkte durch die Landi vermarkten möchten, zu einem möglichst hohen Preis. Auf der anderen Seite sind wir im Detailhandel tätig, wo zurzeit auch mit dem Euro und der Konkurrenz tiefe Preise gefragt sind, damit wir auch entsprechend Kunden hier in den Laden bringen.
Um zum Beispiel die jüngere Kundschaft anzusprechen, hat die Landi nun auch Handys und Unterhaltungselektronik im Sonderangebot. Günstig dank Direktimport aus Asien. Andere Produkte könne man dank einer europaweiten Einkaufskooperation billiger beschaffen, sagt der Geschäftsleiter der Landi Seeland.
Rund 53% unserer Artikel stammen aus der Schweiz. Dann sind etwa 30% aus dem EU-Raum. Und die restlichen werden in Asien, Nord- und Südamerika beschafft.
An der heutigen Jahresmedienkonferenz verteidigte auch Fenaco-Chef Willi Gehriger das Geschäftsmodell der Landi.
Wir haben einen hohen Anteil Schweizer Produkte dort, wo es möglich ist. Alle Produkte, die wir in der Schweiz kaufen können, kaufen wir in der Schweiz. Aber wir sind in einem Non-Food-Segment, wo es viele Schweizer Hersteller gar nicht mehr gibt.
Und so werden auch in Zukunft im Landiladen, der den Schweizer Bauern gehört, ausländische Waren eine wichtige Rolle spielen. Anders gesagt, die Schweizer Bauern, denen offene Grenzen und freier Handel in der Regel ein Gräuel sind, profitieren dank günstiger Importprodukte selber von der Globalisierung.
Bevor es sie gab, vermisste sie niemand, doch als es sie gab, hat sie die Welt verändert. Die Rede ist von der Fernbedienung. Das kleine Kästchen hat ab 1955 aus dem Fernsehabend einen gemütlichen Fernsehabend gemacht. Am Sonntag ist ihren Erfinder Eugene Polly, 96-jährig, gestorben. Daniel Voll.
Fürs Auge reine Science-Fiction, was Eugene Polly, das Staunen der Technikerwelt, vor 57 Jahren präsentierte. Die Flashmatic, eine Mischung aus Haarföhn und Pistole. Mit dem kurzen, aber dicken Lauf und der rosa Abzugstaste hätte sie genauso gut aus der Serie Captain Zero stammen können, die in den 50er Jahren das Publikum vor dem Bildschirm lockte. Und auch technisch erforderte die erste kabellose Fernbedienung ähnliche Treffsicherheit wie jene von Serienheld Captain Zero. Der Lichtstrahl aus der Flashmatic musste genau auf eine von vier Sensoren treffen, um das Gerät ein- oder auszuschalten oder das Programm zu wechseln. Optisch hat die Flashmatic mit einer modernen Fernbedienung nichts mehr zu tun. Auch technisch nicht. Statt mit normalem Licht funktionieren die Kommandos für den Bildschirm heute über Infrarot. Doch die Fernsehgewohnheiten hat die Erfindung von Eugene Polly nachhaltig verändert. Vorher war der Wechsel von einem Programm zum nächsten auch eine sportliche Übung. Aufstehen, 2-3 Meter zum Bildschirm gehen und wieder aufs Sofa zurück. Nachher auf dem Sofa liegen bleiben, eine Taste drücken und schon wechselt das Programm. Eugene Polly ist damit sozusagen der Vater der sogenannten Couch Potato, dem Passivsportler, der auf dem Sofa sitzt, Bier trinkt und Chips in sich hineinstopft. Und natürlich der Vater aller Zepper, denn ohne Fernbedienung wäre es technisch gar nicht möglich, innerhalb von wenigen Minuten durch Dutzende von Fernsehprogrammen zu streifen und dies ganz ohne körperliche Bewegung. Damit hat Eugene Polly den Fernsehabend wohl beruhigt. Doch eines ist noch immer unverändert. Wenn die Frau abends das Fußballspiel verfolgen will und der Mann den Krimi, dann gibt es noch immer denselben Streit. Doch durchsetzen wird sich nicht mehr, wer sich zuerst bewegt, sondern wer die Fernbedienung in der Hand hat.
Daniel Voll, gleich eins. Stoff fürs Tagesgespräch ist der Kampf gegen die Mafia. Giovanni Falcone, der bekannteste Mafiajäger, wurde vor 20 Jahren ermordet. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Kropf.
Greenpeace hat im Großraum Basel genmanipulierten Raps entdeckt und vermutet, dass beim Transport einzelne Samen verloren gingen und dann aufgingen. Der Ausbau des Stromübertragungsnetzes in der Schweiz dürfte bis 2050 18 Milliarden Franken kosten. Das sind die Prognosen des Bundesrates. Das Liechtensteiner Parlament will keinen Ausbau der Demokratie zulasten des Fürstenhauses. Es ist gegen eine Volksinitiative, die will, dass der Fürst einen Entscheid des Volkes nicht mehr umstoßen kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.